An einem See in Italien schließt ein älterer Gärtner das schwere Tor auf und führt einen Besucher durch den entzückend angelegten Garten. »Wie lange sind Sie hier?«, fragt der Besucher. »24 Jahre.« »Und wie oft ist Ihre Herrin in dieser Zeit hier gewesen?« »4-mal.« Der Besucher ist verwundert, fragt, »Wann war sie denn das letzte Mal hier?« »Vor 12 Jahren. Ich bin fast immer alleine hier. Sehr selten, dass sich mal ein Fremder hier umsieht.« »Aber Sie haben den Garten so wunderschön und gut gepflegt, dass Ihre Herrin morgen kommen könnte.« Da antwortet der Gärtner, »Oggi, Signore, oggi.« Das heißt, »heute, mein Herr, heute.« Eine tief bewegende Antwort, so vorbereitet zu sein, dass die Herrin oder der Herr des Gartens jederzeit kommen kann. In dem Text, um den es uns heute gehen soll, weist Johannes die Gemeinde darauf hin, dass Jesus erscheinen wird und was diese Tatsache für uns bedeutet. Vielleicht hat der ein oder andere damit gerechnet, dass wir uns heute mit den antichristlichen Gedankengut im ersten Johannesbrief auseinandersetzen. Den Teil überspringe ich, weil damit aufzuhören, hätte ich auch irgendwie ein bisschen komisch gefunden. Aber ich lese uns mal den Bibeltext für heute. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Ich möchte mit uns über das Thema nachdenken, die Zukunft der Gemeinde prägt das Leben in der Gegenwart. Die Zukunft der Gemeinde prägt das Leben in der Gegenwart. Ich möchte das tun mit 3 Abschnitten. Der 1. Abschnitt, Leben in Erwartung. Der 2. Leben im Verborgenen. Und der 3. Leben in Heiligkeit. Und nun, Kinder, fährt Johannes fort. In Anbetracht dessen, was wir jetzt davor nicht gelesen haben, wo es um den Antichristen und die Antichristen ging, die gegen Jesus unterwegs waren, die Christus abgelehnt haben. In Anbetracht dessen, was Johannes vorher über diesen Geist gesagt hat, der sich breit machte, und die Art, wie sich die Gemeinde davor schützen kann, in Anbetracht dieser Dinge sagt er nun, bleibt in ihm. Das heißt, bleibt in Jesus. Bleibt in Jesus fest gegründet. Und nun weiter den Blick in die Zukunft, denn in der Zukunft liegt der Antrieb, in Christus zu bleiben. Gemeinde Jesu ist sich der Tatsache bewusst, dass Jesus wiederkommen wird. Jesus wird wieder erscheinen. Er wird in Zeit und Raum in Erscheinung treten. Ein griechisches Wort, das Paulus den Korinthern zuruft, Maranatha, unser Herr kommt. Das sagt er am Schluss des ersten Korintherbriefes. Und damit drückt er aus, dass die Hoffnung und die Sehnsucht eines Christen die Begegnung mit Jesus ist. Wir leben in der Hoffnung und in der Sehnsucht, Jesus einmal persönlich zu begegnen. Und im zweitletzten Vers der Bibel heißt es, es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Dies bezeugt Jesus selbst. Und Johannes, der ja auch die Offenbarung geschrieben hat, antwortet, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Christen sind sich bewusst, dass ihre eigentliche Heimat im Himmel ist. Sie warten auf den Tag, wo sie in ihre Heimat gehen können. Denn unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, woher wir auch erwarten den Retter, den Herrn Jesus Christus. Wir sollen in Christus bleiben, damit wir Zuversicht haben und uns nicht schämend wegschleichen müssen, wenn er kommt. Wenn Gott einmal ruft, Lars, wo bist du? Siegfried, wo bist du? Dann sollen wir sagen können, mit offenem Herzen, hier bin ich, Herr. Dein Sohn hat mich entschuldigt, hat die Schuld weggenommen. Eine solche Haltung, um die es da geht, kann man vielleicht vergleichen mit der Haltung, wie Adam sie vor dem Sündenfall hatte. Als Gott ihn vielleicht das erste Mal rief, da hatten sie einfach Gemeinschaft. Und erst als die Sünde zwischen Adam und Gott kam, versteckte sich der Mensch vor Gott. Und als Gott da rief, Adam, wo bist du? Da wollte Adam nicht vor Gott treten. Wer sich seiner Unschuld gewiss ist, der kann offen und frei Jesus begegnen, wenn er wiederkommt. Wer sich dieser Unschuld nicht gewiss ist, der hat ein Problem. Denn in der Gegenwart Jesu wird alles ans Licht kommen. In der Gegenwart Jesu wird einmal alles ans Licht kommen. Unser Antrieb, in Jesus zu bleiben, sollte das Wissen um seine Rückkehr auf diese Welt sein und dass er uns einmal zu sich holen wird. Ein Leben als Christ ohne dieses Bewusstsein und ohne diese Erwartung ist kein wirkliches Christenleben, denn ihm fehlt ein Ziel. Nur wer weiß und fest glaubt und hofft, dass Jesus wiederkommt, hat ein Ziel und eine Hoffnung im Leben. Nur wer diese Überzeugung hat, dessen Leben wird davon bestimmt. Ich habe mal eine Frage. Wer von euch kennt TKKG? 1, 2, 3, 4, 5. TKKG ist eine Geschichte von vier Schülern, die so privatdetektivmäßig unterwegs waren. Ich bin damit so ein bisschen groß geworden. Und da ich ja Internatsschüler war, konnte ich zwei von den beiden, die nämlich im Internat waren, immer sehr gut verstehen. Wenn die dann so nachts loszogen, um ihre Fälle zu lösen, dann mussten sie aufpassen, dass sie nicht vom EVD, vom Erzieher, vom Dienst erwischt werden. Und als Internatsschüler konnte ich mich da deshalb sehr gut reinversetzen, weil wir auch immer wieder die Situation hatten, dass nachts, wenn Schlafenszeit war, die Leute irgendwie alle ziemlich aktiv waren. Also aktiver, als es zur Schlafenszeit notwendig gewesen wäre. Und da ging es dann dazu, dass sie es nach dem Licht aus mit der Lautstärke nicht so genau nahmen. Oder wenn es mal darum ging, erzieherisch gegen andere Mitschüler vorzugehen, dann wurde eine Wache aufgestellt. Weil doof wäre ja, wenn der Erzieher, der Nachtdienst hat, dann irgendwie plötzlich erscheint. Nun war das Problem bei uns im Internat, wir hatten drei verschiedene Zugänge und waren jetzt nicht genug, um jeden Zugang immer abzusichern. Und die Erzieher schienen immer genau zu wissen, durch welchen Zugang sie kommen mussten, um die Internatsschüler zu erwischen. Und das wurde dann halt sehr, sehr peinlich für diejenigen, die da aktiv waren. Ich konnte mich da ausnehmen, ich hatte einen gesunden Schlaf. Aber wir stehen alle in der Gefahr, die Ankunft nicht ernst zu nehmen. So wie wir als Internatler das teilweise nicht so ernst nahmen, ist es vielleicht bei uns als Christen auch so, dass wir die Wiederkunft unseres Herrn nicht so ernst nehmen. Und wir verlieren uns in vorläufigen Zielen. Nichts gegen vorläufige Ziele, aber wenn das Hauptziel aus dem Blickfeld rückt, dann bekommen alle vorläufigen Ziele einen viel zu hohen Stellenwert. Wenn wir das Hauptziel wegnehmen und nur noch unsere kleinen Zwischenziele haben, dass der Schrott weggeräumt wird, dass es mir gut geht persönlich, ein schönes Haus finde, wenn wir umziehen, dann ist das alles für den Moment vielleicht sehr schön und sehr wichtig, aber das Hauptziel muss immer bleiben, in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Und die Gefahr, wenn wir dieses Hauptziel verlieren, dass wir darüber unsere Gemeinschaft mit Jesus verlieren, die ist einfach gegeben. Ein zweites, Leben im Verborgenen. Und das habe ich so in vier Unterpunkte aufgeteilt. Der erste, aus Gott geboren. Wieder einmal zeigt Johannes einen Gesichtspunkt auf, an dem deutlich wird, wer im richtigen Glauben steht. Da heißt es in Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Was Johannes darunter versteht, wenn er von denen spricht, die Gerechtigkeit tun, erläutert er dann im folgenden Text genauer. Also wenn ich jetzt aufhöre, mit euch über den ersten Johannesbrief nachzudenken, hört selber nicht auf. Macht weiter, weil da steht ganz viel Wichtiges, Grundlegendes, was Johannes den Gemeinden mitgibt. Wir sollten aber auf jeden Fall festhalten, nicht das Tun der Gerechtigkeit ist Bedingung dafür, dass wir aus Gott geboren sind, sondern es ist genau umgekehrt. Also nicht, weil wir etwas besonders Frommes tun, sind wir aus Gott geboren, sondern es ist genau umgekehrt. Nur der aus Gott Gezeugte oder von Gott Geborene kann die Gerechtigkeit tun und darum ist daran zu erkennen, ob er von Gott ist. Und das ist wichtig, dass wir das erkennen, denn sonst können wir meinen, dass wir durch fromme Leistungen uns eine Gottgefälligkeit erarbeiten. Also wenn man erkennt, dass wir aus Gott geboren sind, weil wir einen besonders schwierigen Glaubensparcours meistern, dann sind wir auf dem Holzweg. Unser Leben, wenn es einem solchen Parcours gliche, der absolviert werden müsste, dann wären diejenigen die Gewinner, die willensstark sind und mit eiserner Disziplin durchhalten und mit verhaltenem Stolz die Laufkarte mit den ausgezeichneten Parcours-Ergebnissen Gott auf den Tisch legen. Hier, Gott, guck's dir an. Ich habe den Parcours gemeistert, den du mir gestellt hast. Darum geht es nicht. Der Weg, den Gott vorsieht, um Frieden mit ihm zu bekommen, der will neue Menschen haben. Er will, dass wir als Menschen neu geboren werden. Er gebiert neue Menschen. Und es ist ein Geschenk Gottes an uns Menschen. Im Johannesevangelium, da sehen wir denselben Gedanken. Da heißt es in Johannes 1, Vers 12 und 13, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Bist du aus Gott geboren? Ich frage nicht, bist du fromm? Ich frage nicht, gehst du sonntags in die Kirche, sondern die Frage ist, bist du aus Gott geboren? Nur wer von Gott geboren ist, der kann in seinem Gericht bestehen. Nur wer von Gott geboren ist, ist für alle Ewigkeit gerettet. Grundvoraussetzung ist bei allem, dass wir von Gott geboren sind. Und wie wir das können, zeigt uns der eben gelesene Vers, nämlich indem wir Jesus aufnehmen und an seinen Namen glauben. Dann werden wir Gottes Kinder. Aber eines ist ganz klar: Wer von Gott geboren ist, der weiß das. Wer von Gott neu geboren ist, der weiß das. Als ich den Text so gelesen habe, hatte ich gerade so bei Vers 1 in Kapitel 3 das Gefühl, dass Johannes eine ganz tiefe Dankbarkeit ergreift. Als ob er selber nicht so richtig fassen könnte, was er da schreibt. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Ja, was für ein Vorrecht ist das doch. Der, der die Welt geschaffen hat, der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dessen Kinder sollen wir sein? Das ist doch überwältigend. Manch einer beneidet schon einen Kollegen, weil er aus einer angesehenen Familie kommt. Wenn er so ein von im Namen ist. Und ganz wichtige haben nicht nur ein von, sondern auch noch ein zu mit drin. Und viele Menschen möchten gerne berühmt und angesehen und bedeutungsvoll sein. Das sind so diese persönlichen Lebensziele. Aber was ist das schon? Denn das ist alles vergänglich gegen die Tatsache, dass wir Kinder des Schöpfers von Himmel und Erde sein dürfen. Gibt es eine höhere Würde, als Kind des Schöpfers zu sein? Das müsste uns doch überwältigen und mit tiefer Dankbarkeit erfüllen. Wir sind Kinder des Schöpfers dieser Welt. Diese Gotteskindschaft ist nicht nur eine leere Floskel, die einige religiöse Schwärmer für eine kurze Zeit beglücken soll, sondern es ist eine Realität. Diese Kindschaft ist verbunden mit dem Erbrecht. Kinder Gottes heißen nicht nur so, sondern sie sind es mit allem, was dazugehört. Paulus schreibt: Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wenn wir denn mit ihm leiden, damit auch wir mit zur Herrlichkeit erhoben werden. In Römer 8. Und damit kein Zweifel darüber aufkommt, bestärkt Johannes noch einmal: Und wir sind es auch. Das dritte zum Leben im Verborgenen: Wir sind, was wir sein werden. Diese Bestärkung, dass wir Kinder Gottes sind, hat ihren Grund. Denn nun kommt ein Problem, das uns alle beschäftigt. Die Menschen um uns herum kennen unsere Stellung nicht. Die Menschen, mit denen wir tagtäglich in unserem Alltag zu tun haben, die wissen nichts davon, dass wir Erben des Schöpfers sind. Und stellen wir uns doch mal vor, wie das so wäre. Man geht so durch die Straße und die Leute, die tuscheln ehrfürchtig: Mensch, das ist einer von denen. Von den Kindern des Schöpfers. Das ist eines von dem, der die Kinder, von dem, der die Welt geschaffen hat und von dessen Güte wir leben. Aber das ist nicht so. Und Johannes zeigt uns auch den Grund. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Wer Jesus nicht kennt, der weiß auch nichts von der Stellung seiner Nachfolger. Würde die Welt das Göttliche in der Gemeinde erkennen, so wie Johannes es versteht, so wären sie selber in dem Augenblick eigentlich nicht mehr wirklich Welt. Welt meint diese, der Bereich, wo Menschen leben, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Die Tatsache macht uns zu schaffen, dass wir von der Welt nicht erkannt werden als Gottes Kinder. Und ständig sind wir in der Versuchung, unsere Stellung irgendwie zur Geltung zu bringen. Wir versuchen, von der Welt gewürdigt zu werden, aber das wird uns nicht gelingen. Im Gegenteil, das kann ein solches Ausmaß annehmen, dass Kinder Gottes ermordet werden und die Mörder meinen, sie erweisen damit Gott einen Dienst. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen, es kommt aber die Zeit, dass sie euch töten. Und wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Und das werden sie darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Johannes muss der Gemeinde hier zusprechen, indem er ihnen die wahren Verhältnisse aufzeigt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ihr könnt gewiss sein, dass ihr Kinder Gottes seid. Aber was ihr in Wirklichkeit seid, das ist im Moment nicht sichtbar. Nicht in dieser Zeit. Aber es kommt die Zeit, da alles sichtbar werden wird. Die Gemeinde hat Jesus bis jetzt nicht gesehen. So wie auch Petrus den Gemeinden schreibt, ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Die Gemeinden waren umgeben mit Götzenbildern. Gemeindeglieder lebten vorher in diesen Götzenkulten. Nun glauben sie an einen Gott, den sie nicht sehen und der auch für die Außerstehenden nicht sichtbar war. Als Paulus durch Athen ging und am Areopag war und dort diese ganzen vielen, vielen Götterstatuen sah und die eine, dem unbekannten Gott, da nutzte er das Weltbild, das die Griechen damals hatten, um ihnen etwas mitzugeben von dem wahren Gott, vom Schöpfer dieser Welt, dessen Kinder und dessen Erben wir sind. Es ist eine Spannung, in der jeder Christ lebt und auch ein Stück weit leben können muss. Er muss wissen, ja, ich bin ein Gotteskind, aber meinem Leben sieht man das nicht an. In dieser Welt werde ich als Gotteskind nie zu einer Anerkennung kommen. Auf der anderen Seite darf ein Christ wissen, ich werde, wenn Jesus erscheinen wird, als Kind Gottes von der Welt erkannt werden. Für dieses Ziel sollten wir auch bereit sein, Demütigungen in Kauf zu nehmen. Oder vielleicht besser ausgedrückt, dieses Ziel befähigt uns überhaupt erst dazu, mit Demütigungen als Christ zu leben. Unser Trost liegt in der Hoffnung auf Jesus, der wiederkommen wird und die völlige Erlösung schenken wird. Das Letzte, wir werden sein, was wir sind. Dann werden wir Jesus gleich sein. Darum werden wir ihn sehen, wie er ist. Wie gesagt, jetzt können wir Jesus nicht sehen. Jetzt leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Damit wir Jesus sehen können, müssen wir in seinen Lebensraum Zutritt bekommen. Mit unserem jetzigen Körper können wir Jesus nicht begegnen. Vielleicht ein schwaches Beispiel, um das nochmal zu erklären. Es ist wie mit einer Sprache. Wenn sich zwei Menschen begegnen und der eine spricht Chinesisch und der andere spricht Deutsch, dann werden sie sich nicht verständigen können. Sie müssen erst eine gemeinsame Sprache finden. Übertragen heißt es, wir müssen zuerst unseren Lebensraum verlassen, um Jesus in seinem Lebensraum begegnen zu können. Paulus sagt dazu: Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Wenn diese Verwandlung geschehen ist, dann werden wir gleich sein wie Jesus. Nicht, dass wir dieselbe Stellung haben werden, denn Jesus bleibt König aller Könige und Herr aller Herren. Aber wir werden ihn sehen können, wie er ist. Das können wir heute noch nicht. Wir können Jesus nicht sehen. Aber in seinem Lebensraum werden wir ihm begegnen können und werden sehen, wie er ist. Nochmals, das ist unser Ziel. Wir strecken uns aus nach der ewigen Welt. Paulus sagt, trachtet nach dem, was droben ist, und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbart werden mit ihm in Herrlichkeit. Und die Frage, die sich vielleicht für den einen oder anderen daraus ableiten sollte heute: Welche Welt hat bei dir Vorrang? Diese oder die ewige? Das letzte: Leben in Heiligkeit. Nun zieht Johannes noch eine Folgerung aus dieser Tatsache, wenn er sagt: Ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Es handelt sich hier um eine selbstverständliche Folge. Wer eine so wunderbare Hoffnung hat, der kann nicht anders, als sich zu reinigen. Johannes schreibt hier nicht: Und reinigt euch gefälligst. Nein, er sagt: Wenn ihr das erkannt habt, dann tut ihr das. Dann ist das selbstverständlich, dass ihr eurem Gott so begegnen wollt, indem ihr euch reinigt, wie auch jener rein ist. Was sind die Dinge, von denen man sich reinigen muss, von denen ich mich reinigen muss? Ist es Kopfkino, wie es so wäre, einen noch besser bezahlten Job zu haben? Und zwar dem vom Kollegen, der das Ganze ja eh nicht so gut kann wie ich? Oder sind es die Gedanken beim Anblick der neuen Nachbarin? Oder ist es in der Gemeinde fromm verkleidet, dass man in der Erkenntnis ja schon viel weiter ist als die anderen? Petrus sagt: Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe, so hat euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Wer wirklich um diese herrliche Zukunft weiß, der wird bemüht sein, sich reinzuhalten. Inhaltlich meint Johannes dasselbe, wenn er sagt, wir sollen in Jesus bleiben. Auf Jesus ausgerichtet sein, nicht gejagt und getrieben, sondern zu ihm gezogen, in Erwartung auf das hinleben, was kommt. Vom Ziel gezogen und nicht von hinten dahin gepeitscht sein. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht aus dem Sport oder aus dem Berufsleben kennt. Ich merke es in beiden im Moment. Mein Arbeitsleben ist im Moment so gewesen, die letzten vielen Monate, dass ich mich jeden Tag neu überwinden musste, zur Arbeit zu fahren. Oder wenn ich am Freitag zu meinem Schwimmkurs bin, nach einer völlig fertigen Woche, Da geht es dann nicht darum, wie ich wohl kraule, wenn mein Kurs in 10 Wochen fertig ist, was das eigentliche Ziel wäre, sondern wirklich nur auf den Moment geschaut, komm hoch von der Couch, geh aus der Tür, fahr hin und spring ins Wasser. Das eigentliche Ziel sollte sein, meine Technik so zu verbessern, dass wenn in einigen Wochen ein Video von mir gedreht wird, dass man Fortschritte erkennt. Geistlich geht es hier nicht um die Frage, ob wir genügend gebetet haben, sondern vielmehr um unsere moralische, um unsere geistliche Reinheit. Paulus sagt, weil wir nun solche Verheißungen haben, meine Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Wir leben in der Erwartung. Wir leben in der Erwartung, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Wir leben in der Erwartung, dass wir ewige Gemeinschaft mit ihm haben werden. Noch leben wir im Verborgenen. Wir sind aus Gott geboren. Wir sind seine Kinder, seine Erben. Wir sind schon, was wir einmal sein werden. Und das führt uns dahin, dass wir ein Leben führen wollen in der Heiligkeit, dass wir uns reinigen zu unserem Herrn Jesus Christus hin. Amen.